Herr Flassbeck, letzte Woche haben Sie Probleme gehabt, in Frankreich Benzin zu bekommen.
Nein, bei uns hier war es nicht so schlimm, aber es gab in der Tat einige Probleme,
Ich weiß von Bekannten, die von Südfrankreich kamen, da ist erst die fünfte Tankstelle quasi
ja.
mit Benzin versorgt worden. Bei uns da in der Gironde, da war alles klar. Ne? Ist ja viel passiert letzte Woche. Ne? Wir hatten den Generalstreik am Donnerstag.
Ja.
Und Grund war ja das Slot Travail, die Abschaffung der
Ja.
35-Stunden-Woche
Ja.
und der Kündigungsschutz.
Ja.
Wird es jetzt weniger Arbeitslose in Frankreich geben?
Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist ja das Irre, dass Hollande, also die sozialistische Partei, jetzt Reformen in Anführungsstrichen durchführt, die die Situation verbessern sollen. Aber die werden im Zweifel nichts bewirken, eher etwas Negatives, aber die werden nichts bewirken, weil ohne zusätzliche Nachfrage, ohne dass die Wirtschaft läuft, bringt auch die Abschaffung des Kündigungsschutzes überhaupt nichts. Sie bringt sowieso nichts. Aber und auch die Verlängerung der Arbeitszeiten ist vollkommen lächerlich zu glauben, dass das nun in Frankreich irgendwie eine Änderung herbeiführt, eine Verbesserung der Situation herbeiführt.
Als bei uns damals die 35-Stunden-Woche diskutiert wurde, hat man im Gegenteil gesagt, je kürzer die Arbeitszeit, umso mehr ist natürlich Arbeit, die nachgefragt wird, ne? Und umso mehr Beschäftigte wird es geben, ne?
Naja, so ganz so einfach ist es auch nicht, aber jedenfalls die Verlängerung der Arbeitszeiten, der Situation, wo ein Land über 10% Arbeitslosigkeit hat, ist vollkommen lächerlich.
Griechenland war auch in den Schlagzeilen letzte Woche. Also wir haben die Mehrwertsteuererhöhung auf die meisten Lebensmittel, auf Erfrischungsgetränke, Restaurant müssen wir mehr bezahlen. Tickets im Nahverkehr wird die Mehrwertsteuer auf 24% erhöht. Die Renten wurden um 30% gekürzt. Was bedeutet das für die Griechen?
Ja, das bedeutet, das ist ganz einfach, die Situation verschlechtert sich nochmal weiter. Man hat ja schon in Griechenland die größte Rezession sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg in allen Ländern der Welt produziert, muss man sagen, weil es tatsächlich die Auflagen der Eurogruppe waren, die dazu geführt haben. Und man verschärft es jetzt nochmal. Also es ist einfach unfassbar, was in dem Land passiert und dass das in Europa selbst inszeniert ist sozusagen, ist jenseits dessen, was man wirklich noch in Worte fassen kann.
Warum tun die Sozialisten, sind ja beide Sozialisten, Hollande und Tsipras, warum tun die das ihrer eigenen Bevölkerung an?
Naja, Tsipras hat keine, nicht viel Wahlmöglichkeiten. Meine, er könnte zurücktreten, das wäre immerhin ehrlich. Aber er glaubt nun, er müsse derjenige sein, der dieses, wie gesagt, von außen verordnete Programm umsetzt. Bei Hollande ist das ein bisschen anders. Hollande könnte inzwischen verstanden haben, dass weitere Kürzungen keine Lösung der Eurokrise sind. Aber es scheint nicht durchzudringen zu ihm oder er traut sich nicht, eine andere Position einzunehmen. Eine andere Position würde nämlich heißen, um das klar zu sagen, dass, wie mein letztes Buch heißt, dass Deutschland sich ändern muss, damit sich die Eurokrise vorübergeht. Aber das traut er sich nicht offensichtlich, obwohl er es wissen könnte. Und insofern macht er das eine vollkommen falsche Politik.
Geht die Epoche Hollande, geht sie zu Ende übernächstes Jahr bei der Präsidentschaft?
Ja, mit Sicherheit. Hollande wird vielleicht ja gar nicht mehr selbst antreten. Wenn er antritt, wird er im Bereich 15% kriegen und so und nicht mal in die Stichwahl kommen. Das scheint mir ziemlich klar. Und ja, es besteht in Frankreich tatsächlich die Gefahr, dass Marine Le Pen Präsidentin wird, weil wenn sich bis dahin nichts ändert in Frankreich, wenn sich die Lage nicht verbessert, wenn es keinen wirklich rauschenden Aufschwung gibt, dann ist alles möglich. Dann ist sogar möglich, dass Marine Le Pen gewinnt.
Die Eurogruppe, die EU oder Menschen wie Wolfgang Schäuble, was verfolgen die mit so einem Diktat gegenüber Griechenland, gegenüber Frankreich?
Ja, das ist eine Ideologie, eine bestimmte Ideologie, eine wirtschaftspolitische Ideologie, die im Falle Schäuble so aller schwäbische Hausfrau, Frau Merkel vertritt es ja auch, man muss nur die schwäbische Hausfrau fragen, dann weiß man alles über die Wirtschaft. Ja, das ist eben fundamental falsch, es ist unglaublich falsch. Aber der Koalitionspartner dieser Partei, die SPD, macht das ja alles mit. Und das ist das eigentlich Erstaunliche, dass also auch hier Sozialdemokraten eine solche irrsinnige Politik mitmachen.
Also noch ein Sozialdemokrat neben Hollande oder ein Tsipras kann man im weitesten Sinne auch als Sozialdemokrat in dem Zusammenhang betreiben, ne? Die im Grunde mitverantwortlich sind für die Dinge, wie sie jetzt passieren im Moment, ne? Stört Sie das als Sozialdemokrat?
Ich bin gar keiner. Das ist das Gute daran. Ich sage immer, ich hätte gar nicht so oft austreten können, wie ich eingetreten bin. Also ich war aber nie in der Partei. Ich war überhaupt nie in irgendeiner Partei. Insofern, ja, man kann Beamter, Staatssekretär kann man sein, ohne in einer Partei zu sein.
Der Zusammenhang zwischen Euro, Euro-Krise und Inflationsrate, da haben Sie eine dezidierte Haltung dazu. Ne? Also ich zitiere Sie mal. Ne? Was ist eine Währungsunion? Das ist eine Union von Ländern, die sich darauf geeinigt haben, eine gemeinsame Inflationsrate zu haben. Punkt. Und später, dass sich die Leute in manchen Ländern lieber an den Straßenrand setzen und Rotwein trinken, als in Deutschland nur nicht so gerne schuften, ist unerheblich. All das ist für die Währungsunion uninteressant. Frage ist jetzt, gibt es in einem gemeinsamen Währungsraum überhaupt unterschiedliche Inflationsraten? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, es darf eben keine unterschiedlichen Inflationsraten geben. Alles andere darf unterschiedlich sein. Also, wie gesagt, die Leute dürfen Rotwein trinken oder auch nicht. Die dürfen sich totschuften oder auch nicht. Die dürfen viel Urlaub machen oder wenig. Das dürfen sie alles. Nur sie müssen sich an das Inflationsziel halten, das gemeinsam beschlossene Inflationsziel. Und das waren nun mal 2% von Anfang an. Das war ja sozusagen das deutsche Inflationsziel, was man in Europa übernommen hat. Und daran muss man sich halten. Und daran hat sich Griechenland nicht gehalten und Spanien nicht. Die haben zu viel Inflation gehabt. Und daran hat sich aber auch Deutschland nicht gehalten. Das hat viel zu wenig Inflation gehabt. Und aus dieser Mischung ist über 10, 15 Jahre eben eine gewaltige Lücke in dem entstanden, was man Wettbewerbsfähigkeit nennt. Wettbewerbsfähigkeit der Nationen sozusagen. Und das ist genau das, was in einer Währungsunion nicht hätte passieren dürfen. Frankreich übrigens das einzige Land, was das richtig gemacht hat. Frankreich hat sich genau an die Inflationsrate von 2% gehalten.
Wie hat es denn die Bundesrepublik geschafft, diese Zielinflation quasi zu unterbieten? Wie funktioniert das?
Ja, das geht über Löhne, über weniger steigende Löhne. Preise haben vor allem mit den Löhnen zu tun. Lohnstückkosten sind die entscheidende Determinante der Inflationsrate. Lohnstückkosten sind also Löhne minus Produktivität sozusagen in einem Land. Wenn die Produktivität um 2% steigen, die Löhne steigen um 4, dann steigen die Lohnstückkosten um 4 minus 2, also 2% auch. Und dann hat man es richtig gemacht. Aber wenn wie jetzt in Deutschland wieder die nominalen Löhne, also die ausbezahlten Löhne, nur um 2% steigen, dann ist es deutlich zu wenig für eine Inflationsrate von 2%.
Das hat ja dann innerhalb der EU zu einem Missverhältnis jetzt von den In- und Exporten geführt. Das heißt, Deutschland hat natürlich auch geringere Inflationsrate viel mehr in die Inflationsländer exportieren können, hat einen Außenhandelsüberschuss erzeugt. Und nach der Finanzkrise in der EU im Jahr 2011 wurde ja dann das sogenannte gesamtwirtschaftliche Gleichgewichtsverfahren vereinbart, das Macroeconomic Imbalance Procedure, MIP. Ne? Hätte das die Defizitländer des Euroraums retten können, wenn man das richtig gemacht hätte?
Ja, wenn man das richtig gemacht hätte, schon, dann hätte man schon diese Diskrepanz, die man ja dann erkannt hat. Damals hat man jetzt verstanden, was passiert ist. 10 Jahre lang hat man geschlafen in Brüssel. Dann haben sie ja kapiert, was passiert ist. Und dann hätte man es schon retten können. Nur man hat sich ja auch nicht gegen Deutschland durchgesetzt. Deutschland hat sich geweigert, sich anzupassen. Ja, Deutschland hat sich geweigert, sich anzupassen. Und dadurch hat man erstmal ein asymmetrisches Ziel gesagt. Man hat gesagt, die Überschussländer müssen nur 6% vom Bruttoinlandsprodukt erreichen, die Defizitländer müssen 4% erreichen, was völlig absurd ist. Aber selbst diese 6% hat Deutschland ja nicht eingehalten, sondern Deutschland hat jetzt 8,5% am Bruttoinlandsprodukt, also 250 Milliarden in diesem Jahr Überschuss in der Leistungsbilanz. Und das bedeutet natürlich 250 Milliarden zusätzliche Schulden irgendwo im Ausland.
Klar, was die Exportüberschüsse des einen sind die Schulden und sprich
Ja.
Kapitalexporte des anderen. Ne? So sieht
Ja,
es die
genau.
Zahlungsbilanz vor, klar. Und Deutschland ist ja Fußball- und Leistungsbilanz-Weltmeister. Aber was haben wir davon? Wir jetzt, die Bundesbürger oder die Leistungserbringer oder die Lohnabhängigen?
Ja, naja, relativ wenig. Der Punkt ist ja, ich habe ja gesagt, es wurde herbeigeführt in erster Linie über Lohnzurückhaltung über 15 Jahre. Also da haben die Arbeitnehmer schon mal verloren. Dann haben sie natürlich, was sie gewonnen haben, sie haben schon im Exportgeschäft sozusagen Arbeitsplätze gewonnen. Aber es wurden auch gleichzeitig im Binnenmarkt, weil die Löhne nicht gestiegen sind, Arbeitsplätze verloren. Also wie der Saldo, da ist es sehr offen. Ja, die ja eben nicht produziert wurden, weil die Löhne nicht genügend gestiegen sind. Und eindeutig gewonnen, da gibt es nur eine Gruppe, die eindeutig gewonnen hat, und das sind die Exportunternehmen Deutschlands. Die haben eindeutig dabei gewonnen, das ist gar keine Frage. Also die Unternehmen, die überwiegend auf den Export setzen.
Kapitalexporte, ne? Die sind ja, haben wir ja vorhin gesagt, ist die gleiche Höhe wie die Leistungsbilanzüberschüsse. Das hält sich ja die Waage. Wo fließt das hin? Wo geht das Geld hin?
Naja, das Geld geht dahin, wo die Leute deutsche Güter kaufen. Ich meine, das ist ja kein zusätzliches Kapital sozusagen, was die Länder noch irgendwie verwenden können. Sondern wenn ein Land auf Pump deutsche Güter kauft, dann steht hinterher in der Statistik, steht dann, ja, Deutschland hat einen Kapitalexport getätigt sozusagen. Aber das ist jetzt nicht, darf man sich nicht so vorstellen, wie Kapital, das da fließt, sondern dafür sind ja schon deutsche Güter gekauft worden, dafür sind deutsche Autos gekauft worden, also das Kapital ist weg, da ist sowieso nichts mehr zu machen.
Ja gut, aber meinetwegen, jemand kauft sich in Athen, kauft sich einen Mercedes und die griechische Nationalbank, die muss im Grunde dafür gerade stehen, ne?
Naja, die muss zunächst mal gerade stehen und die muss dann kriegt dann einen Kredit von einer deutschen Bank oder der Deutschen Bundesbank und auf diesem Wege wird das dann finanziert, also es entsteht eine Kreditbeziehung. Aber es ist jetzt nicht Kapital, was in Griechenland zur Verfügung wäre, um dort zu investieren, sondern das Kapital ist ja verbraucht. Das ist in diesem Autokauf sozusagen ja schon involviert und untergegangen.
Können Sie sich noch erinnern an das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft von 1967? Also Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, populär, glaube ich, ne? Das steht ja immer noch in Schulbüchern, ne? Und magisches Viereck, kann ich mich noch gut erinnern. Gibt's nicht mehr. Das Gesetz spielt für Regierungen und für die Wirtschaftspraxis der Bundesrepublik keine Rolle mehr, ne?
Nein, es wird einfach ignoriert. Das ist richtig. Wir haben im Moment in Deutschland, kann man sagen, ja, wir haben einen relativ hohen Beschäftigungsstand, wie gesagt, zu Lasten des Auslandes. Wir haben aber Deflation, was ein klarer Verstoß gegen das Gesetz ist. Wir haben ganz geringes Wachstum, was auch ein Verstoß gegen das Gesetz ist. Und wir haben ein extremes außenwirtschaftliches Ungleichgewicht, was auch ein Verstoß gegen das Gesetz ist. Aber das interessiert keinen. Das wird einfach ignoriert. Aber wenn man auf europäischer Ebene guckt, ist es ja alles noch viel schlimmer. Da haben wir hohe Arbeitslosigkeit, wir haben Deflation, wir haben außenwirtschaftliche Ungleichgewichte und wir haben Nullwachstum, Rezession seit 5 Jahren. Die schlimmste wirtschaftliche Situation, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und hauptverantwortlich dafür ist natürlich die deutsche Politik, ist ja gar keine Frage.
Wie könnte man in der Bundesrepublik, wie könnte man ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht wieder erreichen? Wie, in welchen Dimensionen sollte man da denken?
Ja, es gibt 2 Wege, da kann man noch wählen, wie man das macht. Der eine ist sehr unwahrscheinlich, sagt den Mal, der unwahrscheinliche Weg, aber der vernünftige Weg wäre über steigende Löhne. Ich habe ja bis dieses Frühjahr gehofft, dass in Deutschland alle ein Einsehen haben, also die Regierung, die Gewerkschaften und auch die Arbeitgeber, dass es mit 2% Löhnen nicht so weitergeht. Aber man sieht, selbst im öffentlichen Dienst haben sie wieder 2% abgeschlossen, also aufs Jahr gerechnet. Die Zahlen, die da immer rumschwirren, sind ja Quatsch. Wird immer von 4-5% geredet, dann über 2 Jahre. Das ist ein reiner Betrug. Auf Jahr gerechnet sind es immer um die 2%. Und 2% sind einfach zu wenig, um in Europa für eine Entspannung zu sorgen. Insofern ist dieser Weg über höhere Löhne, die hätten dann über 10 Jahre, sagen wir mal, stärker steigen müssen, da hätte man eine Chance gehabt, das zu machen, der ist jetzt praktisch tot. Ja, dann gibt es nur noch einen Weg. Es muss gelöst werden, das Problem, weil Frankreich und Italien vor allem können nicht überleben mit einer so großen Wettbewerbslücke gegenüber Deutschland. Und dann gibt es nur noch einen Weg, nämlich dass der Euro zerbricht. Und das ist der Weg, den Deutschland provoziert. Und wenn der Euro dann zerbricht und Italien und Frankreich aussteigen, vielleicht 2017, vielleicht 2018, dann wird es natürlich für die deutsche Industrie ein böses Erwachen geben, weil Länder, die aussteigen, führen eine neue Währung ein und die werden natürlich diese neue Währung dramatisch ab gegenüber dem alten Euro. Und dann verliert die deutsche Industrie über Nacht sozusagen ganz, ganz entscheidende Märkte, ja nicht nur in Europa, sondern auch in China gegenüber Frankreich oder gegenüber Italien. Also das ist dann ein unglaublicher Schock, der da auf Deutschland trifft. Aber das will keiner wissen, dann machen alle die Augen zu, die Ohren zu und wollen es nicht hören. Und deswegen werden wir erleben, dass es zu diesem irrsinnigen Schock kommt und dann sind plötzlich 2, 3, 4 Millionen mehr Arbeitslose in Deutschland. Und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Dann wird auch in Deutschland radikal gewählt, das ist gar keine Frage.
Wer denn eine Alternative, meinetwegen eine Orientierung zum Binnenmarkt, was die Chinesen im Moment machen, ne?
Ja, natürlich, ja, klar. Höhere Löhne würde ja nichts anderes heißen. Wenn jetzt die Löhne in Deutschland allmählich deutlich stärker steigen würden über einige Jahre, hätten wir automatisch positive Binnenmarkteffekte und wir hätten ganz allmählich auch negative Exporteffekte, aber die sind absolut unumgänglich. Und das kann aber eine Wirtschaft leicht verkraften. Dann muss die Arbeitslosigkeit sich nicht bei erhöhen.
Um wie viel Lohnerhöhung reden wir denn? Um meinetwegen in 10 Jahren eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz zu erreichen?
Ja, das weiß man nicht ganz genau, das kann niemand ganz genau sagen, aber wir reden über eine Lücke, sagen wir gegenüber Frankreich von 20%, also müssen über 10 Jahre die deutschen Löhne, ja, mal ganz milchmädchenhaft gerechnet, jedes Jahr um 2% stärker steigen als in Frankreich, also bei 4-5%. Pro Jahr wäre man schon auf dem Weg, wo jedenfalls Frankreich irgendwo Licht am Horizont sieht und sagen könnte, guck, irgendwann wird es wirklich besser.
Mhm. Wir waren ein paar Jahre in Argentinien und da hat ja die Regierung, die beiden Nestors, die haben ja dann diese Retenciones eingeführt, das waren Exportsteuern. Ähnlich wie das die Kiesinger-Brandt-Regierung gemacht hat, große Koalition in den 60er Jahren, ne? Wäre das auch eine Alternative?
Exportsteuern, in welchem Sinne nochmal genau?
Eine Retention, das heißt, alle Exportgüter, die werden mit einer Steuer belastet, ja. Die werden quasi im Ausland teuer und die Steuer wird verwendet, um Sozialsysteme zu finanzieren.
Ja, ich weiß nicht, wie viel das war in Argentinien, sehr viel kann es nicht gewesen sein, oder? Weil die haben ja sowieso, naja gut, das konnten die machen, man kann es aber auch leicht erklären, die konnten es machen, weil sie natürlich dramatisch abgewertet haben vorher. Sie haben natürlich, Argentinien hat ungeheuerlich abgewertet. Argentinien hat gegenüber dem Rest der Welt um 65% abgewertet. Das heißt, da hatten die Exportunternehmen natürlich eine unheimliche Möglichkeit, die Preise zu senken oder Gewinne zu machen. Und dann gut, dann hat man diese Exportsteuer drauf erhoben. Aber das hat sicher nur einen kleinen Teil dessen weggenommen, was durch die Abwertung den Unternehmen, was die Abwertung in Unternehmen gebracht hat. Ne?
Steigerungsraten von 8-10%, also chinesische.
Ja, die argentinische Wirtschaft, klar, Abwertung wirkt immer, das ist keine Frage.
Das ist halt die große Frage jetzt, die Länder des europäischen Südens, hätten die was davon, jetzt aus dem Euro auszutreten?
Ja, natürlich, sie wären sofort, Deutschland ist konkurrentenlos. Sie müssten sich nicht mehr mit Deutschland rumschlagen, weder mit den deutschen Waren, die würden teuer, und auch nicht mit den deutschen Konkurrenten im Ausland. Wie gesagt, in China zum Beispiel ist Frankreich und Deutschland sind große Konkurrenten. Und wenn natürlich Frankreich aussteigen würde, neue Währung einführt, dann gilt es natürlich für China. Und dann würden dort die französischen Automobilproduzenten zum Beispiel erhebliche Gewinne haben gegenüber Deutschland, keine Frage.
Aber in Deutschland scheint irgendwie der Leistungsbilanzüberschuss, das scheint irgendwie Staatsziel zu sein, so wie im Absolutismus, der Merkantilismus.
Ja, der Merkantilismus, ja, der absolutistische Merkantilismus.
Und alle machen mit bei uns, also Gewerkschaften machen mit, die Sozialdemokraten machen mit. Ja. Das scheint so eine deutsche Ideologie zu sein, eine neue, ne?
Naja, ob so ganz neu ist, weiß ich gar nicht. Deutschland hat das, glaube ich, immer wieder versucht in der Vergangenheit, nur es wurde immer schnell gestoppt, weil die D-Mark dann aufgewertet hatten, dann war es wieder vorbei für ein paar Jahre. Ja, klar, also versucht. Ich glaube, dieser merkantilistische Instinkt, den gibt es schon länger. Ich glaube, in Deutschland haben die meisten Leute wirklich nicht verstanden, was Freihandel bedeutet und dass Freihandel nicht bedeutet, dass man anderen dauernd Marktanteile abjagt und Weltmarktführer auf allen Gebieten ist. Das hat, glaube ich, fast niemand in Deutschland verstanden. Und das ist einfach schrecklich, weil man hätte mit einem solchen Land, das so merkantilistisch tickt, wie man es jetzt in Deutschland sieht, hätte man dürfen keine Währungsunion machen.
Und die Währungsunion ist jetzt im Grunde ein Vehikel dafür, die eigene Währung flach zu halten, ne?
Naja, sicher, die deutsche Wettbewerbsfähigkeit hochzuhalten. Und wie gesagt, das wird die Währungsunion mit Sicherheit zerstören am Ende. Aber immerhin haben dann die deutschen Exporteure 20 Jahre lang prima Gewinne gemacht.
Ja, das ist ja im Grunde das, was Adam Smith gemeint hat mit Beggar thy neighbor. Plündere deinen Nachbarn, ne? Was für ihn quasi die höchste Sünde war, die man sich.
Ja, das ist übrigens das, was die Neoklassiker, also was Klassiker Adam Smith und David Ricardo übrigens verhindern wollten. Die wollten ja gerade keinen Merkantilismus, ne? Und wir sind jetzt sozusagen zurückgefallen hinter die Klassiker, die, man muss nochmal sagen, für die, wann die gelebt haben. Adam Smith war 1750 oder sowas und David Ricardo war 1810, 20. Also dahinter sind wir jetzt zurückgefallen, so ins 17. Jahrhundert ungefähr.
Der moderne Vertreter jetzt von so einer Richtung wäre ja John Maynard Keynes, ne?
Ja, Keynes hat jedenfalls klar gesehen, dass es so nicht geht. Und deswegen hat er maßgeblich daran mitgewirkt, dass es ein Währungssystem gab, was das verhindern sollte und auch verhindert hat 20 Jahre lang, nämlich das System von Bretton Woods.
Er ist aber gescheitert. Er wollte ja diese Clearing,
Ja,
Committees einrichten. Das ist ja.
das halte ich für falsch.
Ja, ah.
Die Grundidee von Bretton Woods ist immer noch von Keynes, ob es jetzt ganz genau in allen Details. Am Ende hat er sich in der Frage Clearing Union vielleicht nicht so durchsetzen können, aber die Grundidee, dass man ein globales Währungssystem hat, was dafür sorgt oder jedenfalls die Möglichkeit schafft, ausgeglichene Leistungsbilanzen zu haben, die ist von Keynes und die kann ihm auch niemand nehmen und die hat er entworfen und die hat er auch, soweit man das den historischen Dokumenten entnehmen kann, in Bretton Woods durchgesetzt.
Naja, ist der internationale Währungsfonds, ist es noch so ein Nachhall vom
Das ist
alten
noch ein
Keynes?
Nachteil
Ist noch ein
davon,
Nachhall. Also Leute wie Krugman, ne, der ja maßgeblich auch Personal dann in den IWF entsendet. Also Leute vom
ja.
US-akademischen Wirtschaftsprofessoren oder sowas, die beeinflussen ja so weitgehend die Politik des IWF. Aber wenn es um Griechenland geht, dann nimmt sich der IWF zurück und tut und will weiter in einem Land Kredite geben, die das überhaupt nie mehr zurückzahlen werden können.
Ja, naja, IWF, man muss sehen, der IWF ist natürlich politisch gelenkt. Der wird sehr stark von der amerikanischen Treasury beeinflusst und von dem amerikanischen Finanzministerium und dann natürlich auch von den Europäern, auch vom deutschen Finanzministerium wird er sehr stark beeinflusst, weil Deutschland da eine große Rolle spielt, gar keine Frage. Also der IWF ist nicht sozusagen eine Organisation, die für sich alleine große politische Entscheidungen treffen könnte. Das tut sie nicht, sondern die politischen Entscheidungen werden wieder von den Regierungen getroffen, die dahinter stehen und die Mehrheiten haben.
Ja, so hat auch der Herr Schäuble gemeint. Schäuble hat gemeint, also wir halten ja gute Anteile am IWF und der IWF hat zu spuren. Also hat er
Natürlich.
auf seine Schäublesche Art hat er das dann von sich gegeben auch. Ne? Herr Flassbeck, wir stehen in Deutschland, stehen wir vor dramatischen Entwicklungen, was die Demografie betrifft. Ne? Also wir werden in 30, 40 Jahren werden wir nur noch 2/3 von der Bevölkerung haben, wie wir sie heute haben. Was müsste denn gemacht werden, jetzt aus unserer Position der Stärke raus, der ökonomischen Stärke, ne? Was müsste denn gemacht werden, um den Übergang so schmerzfrei wie irgend möglich zu gestalten jetzt?
Naja, Demografie muss man ein bisschen vorsichtig sein. Demografie ist eben keine dramatische Veränderung, die sich so ruckzuck vollzieht. Es ist kein Schock, sondern es ist ein ganz, ganz, ganz allmählicher Prozess, der da einsetzt irgendwann und dann sich fortsetzt. Dagegen kann man überhaupt nichts machen, außer vernünftige Wirtschaftspolitik zu betreiben. Und vernünftige Wirtschaftspolitik heißt in erster Linie dafür zu sorgen, dass viel investiert wird. Denn wenn heute viel investiert wird, also in Sachanlagen investiert wird, nicht in Papieranlagen, das ist lächerlich, sondern in Sachanlagen, wenn heute viel investiert wird, wenn wir eine vernünftige Infrastruktur aufbauen und die Autobahnbrücken nicht zerbröckeln lassen, dann haben wir in 20 Jahren die Voraussetzung dafür, dass unsere Kinder sozusagen in der Lage sind, unsere Renten zu bezahlen. Warum? Weil sie dann relativ reich sind, weil die Produktivität und die Einkommen weiter steigen können. Und in 30 Jahren etwa, wenn wir eine vernünftige Wirtschaftspolitik machen, können unsere Kinder doppelt so reich sein wie wir heute. Doppelt so reich, alle, praktisch alle, wenn alle beteiligt werden, können alle doppelt so reich sein wie heute oder so arm sein, ist egal. Aber jedenfalls doppelt so viel haben wie heute. Und dann soll mir mal einer erzählen, dass doppelt so reiche Kinder nicht in der Lage sind, statt 22% Rentenbeitrag inklusive der Arbeitgeberbeitrages 25 zu bezahlen. Darum geht's. Es ist absolut lächerlich zu sagen, das wird uns umbringen oder das wird die Kinder umbringen und die können das nicht bezahlen. Das ist alles Quatsch. Es gibt auch außerdem kein Mittel dagegen. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir können die Arbeitslosigkeit niedrig halten. Wir können möglichst viele Menschen in Arbeit halten, dann ist das mit der Demografie auch so ein geringeres Problem, weil dann können mehr Frauen arbeiten oder man kann mehr Ausländer reinlassen, wie auch immer. Wenn man Vollbeschäftigung hat, ist es überhaupt kein Problem mit der Demografie. Nur, was man sich eben abschminken muss, ist diese hirnrissige Idee, man könne mit irgendwelchen Finanztricks etwas gegen Demografie tun. Also wenn ich heute viel anspare, dann wird es, kann ich vorsorgen, gegen Demografie, wie das mit der Riester-Rente passiert ist. Das ist eben grandioser Unfug. Und schon von der Grundidee her, Riester war in vieler Hinsicht blöde, aber es ist schon von der Grundidee her Unfug. Und Das muss man sich wenigstens abschminken, dass es das gibt. Finanztricks gibt es nicht gegen Demografie.
Ja, und gut, Riester-Rente war ja vor allem natürlich, um die paritätisch finanzierte Rentenversicherung quasi auszuhebeln, meiner Meinung
Ja, man hat das sehr gute Umlagesystem kaputt gemacht, auch Rot-Grün erstaunlicherweise, ne, haben dieses System zerstört, sozusagen, um eine lächerliche private Alternative aufzubauen, die nicht mal funktioniert und die unendlich teuer ist und ja, wie gesagt, vom Grundprinzip her schon falsch ist.
Letzte Frage noch. Draghi. Draghi hat ja und die Europäische Zentralbank investiert ja oder druckt ja jeden Monat 80 Milliarden Euro, um Staatspapiere aufzukaufen. Ist doch eigentlich kein schlechter Gedanke, solange sie hergeht und dann diese Staatspapiere in den Reißwolf steckt, ne? Und dadurch die europäischen Staaten entschuldet. Dummerweise nicht Griechenland und Zypern, ne?
Ja, man kann das machen, klar, er macht das ja. Es ist nur viel zu spät erkannt worden. Man hätte das im Grunde viel früher machen müssen. Man hätte 2010 schon sagen müssen, ja, das ist Auseinanderlaufen der Zinsen bei den europäischen Staaten, das darf es nicht geben. Und die EZB interveniert, um das zu verhindern. Das wäre eine angemessene Antwort in einer Währungsunion gewesen. Nur hatte bis dahin niemand begriffen, dass wir in einer Währungsunion lebten. Und deswegen hat man diese Staaten sozusagen aus dem Kapitalmarkt fallen lassen, was vollkommen lächerlich ist für eine reiche europäische Währungsunion, dass man nicht mehr zum Kapitalmarkt kann. Hätte nie passieren dürfen. Naja, und dann fing diese ganze irrsinnige Politik an. Klar, Draghi macht es heute noch nicht konsequent, aber ich glaube, er würde es vielleicht konsequent machen, aber er steht dann natürlich unter politischer Beobachtung, unter hohem politischen Druck. Eben den Krisenstaaten gerade nicht zu helfen. Und das ist aber absurd.
Jetzt im Vergleich Europäische Union, sagen wir mal das Dreieck Europäische Union, China und Vereinigte Staaten, kann man davon ausgehen, dass wir mitten in einem Währungs- und Export-Importkrieg sind?
Naja, Krieg ist vielleicht zu viel gesagt, aber ja, wir sind in einer weltweiten Krise. Wir haben eine starke Stagnationstendenz in den Entwicklungsländern. Wir haben Rezession seit 5 Jahren, Stagnation in Europa, was die größte Katastrophe ist. Das Wachstum in den USA ist relativ schwach. In Japan ist auch ziemlich schwach. Wir hatten ja gerade G7 in Japan, wo der japanische Premierminister versucht hat, das Wachstum, wachstumsanregende Maßnahmen durchzupushen und an den Deutschen wieder gescheitert ist. Also, das ist eine extrem schwierige Situation. Das ist gar keine Frage. Und wir haben jetzt keinen Handelskrieg oder so, aber es werden natürlich die Nationen, die so hohe Überschüsse haben wie Deutschland, deren Überschüsse immer weiter steigen, statt mal zu sinken. China hatte ja auch Überschüsse, die sind gesunken, aber der Deutsche steigt ja immer weiter. Die stehen natürlich unter verschärfter Beobachtung. Und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass irgendeine neue Administration in den USA im Herbst oder im nächsten Jahr mit Europa ein Freihandelsabkommen macht, ohne eine klare Bedingung zu haben, nämlich dass diese Überschüsse, die ja inzwischen ganz Europa schon hat, in der Leistungsbilanz verschwinden und man Maßnahmen dagegen ergreift.
Sind da auch so Maßnahmen denkbar wie das Blasser-Abkommen von 85, dass man die Länder zwingt aufzuwerten dann?
Ja, zum Beispiel aufzuwerten, ja, dass man Europa zwingt aufzuwerten, natürlich ist es möglich.
Aber inzwischen tut man doch auch die Schulden der USA aufwerten, diese 19 Billionen, die da durch die Welt geistern, ne?
Naja, die USA machen sich über diese Schulden. Unsere ganze Überschusspolitik geht ja nur, weil die USA sich über ihre Schulden keine Gedanken machen. Klar, die werden ja auch nie zurückbezahlt. Diese Schulden werden für immer weiterlaufen, die Jahrhunderte, Jahrtausende. Insofern ist das nicht so interessant, oder ist das jetzt noch kein Grund, irgendwo einen Crash zu erwarten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Präsident sagt, wir brauchen eine starke Abwertung des Dollar und alles dafür tun wird. Und er kann die dann auch erreichen, wenn er die will. Und dass dann natürlich diese schönen Schulden, die die USA haben, mit wesentlich abgewerteten Dollars beglichen werden.
Okay, gut, vielen Dank, Dr. Flassbeck, für das
Gerne,
Interview.
gerne.
Das Gespräch wurde am 30. Mai online geführt.